Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Stried, von Herzen freue ich mich, das muss ich wirklich sagen, dass die im letzten Jahr, das muss man auch sagen, anlässlich des Papstbesuches anlässlich des Papstbesuchs erdachten und so erfolgreich angelaufenen Freiburger Religionsgespräche an diesem Abend in prominenter Besetzung ihre Fortsetzung finden. Über Religion kann man nicht reden. Martin Walser hat kürzlich ein Buch unter dem Titel »Über Rechtfertigung – eine Versuchung« publiziert. Ein Literat handelt über ein genuin theologisches Thema, ich denke, durchaus aufschlussreich für unsere kulturelle Gegenwart. Darin finden sich folgende Sätze. Ich zitiere: Wer sagt, es gebe Gott nicht und nicht dazu sagen kann, dass Gott fehlt und wie er fehlt, der hat keine Ahnung. Walser hat diese Sätze auf einen leichtfertigen Atheismus gemünzt, wie er sich seit einigen Jahren in selbstgefälliger Weise in Talkshows unterschiedlichen Formats zeigt. Ich denke, man kann Walsers Sätze auch ein wenig auf die Situation in der Universität übertragen. Eine Universität, die sich im staatlichen Wissenschaftssystem bewegt, wird immer und muss immer konfessionell neutral sein. Aber würde diese Universität nicht Religionen einen Raum in sich einräumen, Räume der Selbstakademisierung religiöser Überlieferungen und der Konfrontation dieser Überlieferung mit dem Weltwissen, würde also sie nicht, diese Universität, Religionsgespräche zulassen und auch anstoßen, die immer wieder neu nach dem Menschen fragen, so würde auch dieser Universität etwas fehlen. Und genauso wie ihr dieser Universität auch etwas fehlen würde, wenn agnostische und skeptische Stimmen bezogen auf den Gottglauben in ihr kein Gehör finden würden. Freilich, und das ist das Ureigene der Universität, freilich ist nach Gründen für die eine und die andere Haltung zu suchen. Dies ist selbstverständlich im Raum der Universität. Und genau damit leistet die Universität in und für die Gesellschaft, für die Kultur einer Gesellschaft einen unverzichtbaren Dienst, dass sie Fragen, letzte Orientierung und damit die religiöse Frage offen hält und diese auch rationalisiert. Verstummten diese Fragen, so würde die Gesellschaft ärmer. Man muss nicht selbst religiös sein, gar an einen Gott glauben, um erahnen zu können, was geschieht, wenn die Erinnerung an den Namen Gottes verblasst wäre. Und umso dankbarer bin ich als Rektor der Universität Freiburg, dem die Freiburger Religionsgespräche als Forum der intellektuellen Auseinandersetzung über Gott und Religion besonders am Herzen liegen, dass Fragen der Religion und damit die Frage nach dem Menschen im Rahmen der Freiburger Religionsgespräche nun ihren Ort finden. Und ich bin besonders dankbar der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum, dass sie sich bereit erklärt hat, in großzügiger Weise die Freiburger Religionsgespräche zu unterstützen. Ohne ein solches Engagement wäre die Idee einer öffentlichen Inszenierung von Religionsgesprächen zumindest deutlich schwerer umzusetzen. Und so danke ich dem jetzigen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Kai Werntgen, den ich hier auch herzlich begrüßen darf, von Herzen für dieses Engagement. Und ich heiße Sie ganz herzlich bei uns willkommen. Und richten Sie bitte auch meinen Dank an den Stifter, Herrn Udo Keller, aus. Herzlichen Dank. Und ich freue mich auch sehr, nun die Disputanten des heutigen Abends, die Kollegen Friedrich Wilhelm Graf, Herbert Schnettelbach und sozusagen einen Kollegen der eigenen Wissenschaft, Friedrich Vollhardt, einen evangelischen Theologen, einen Philosophen und einen Germanisten hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ich weiß, Sie sind streitbare und disputierfreudige Geister. Insofern können wir auf eine wunderbare Diskussion hoffen. Und zuletzt gilt mein Dank natürlich Magnus Stried, der das übernommen hat, diese Freiburger Religionsgespräche weiterzuführen und der natürlich auch die Gespräche mit der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum geführt hat und damit natürlich Wesentliches geleistet hat, damit dieser Abend hier tatsächlich stattfinden kann und Realität wird. Herzlichen Dank, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke.
Magnifizienz, verehrter lieber Herr Stried, liebe Gäste, liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Vertreter der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum, die den heutigen Abend, Sie haben es eben gehört, und die ganze Vortragsreihe mit ermöglicht hat, habe ich an dieser Stelle die Ehre eines ersten kleinen Wortes. Und ich möchte diese schöne und ehrenvolle Gelegenheit zunächst nutzen, indem ich an eine zu Unrecht vergessene Bemerkung des Schweizer Kunsthistorikers Heinrich Wölflin erinnere, die mir durchaus geeignet scheint, den Raum und den Ort unseres heutigen Abends zu markieren. So hat dieser besagte Heinrich Wölflin auf die Frage, was es denn sei, das den modernen Menschen so modern, so merkwürdig und kategorisch anders mache als seine Vorgänger, einmal mit einer denkwürdigen Reformulierung des alterwürdigen Topos vom Scheideweg geantwortet. Der moderne Mensch, so Wölflin, sei genau daran zu erkennen, dass er sich an einer Wegkreuzung, wo der eine Wegweiser einen Pfad direkt ins Paradies anzeigt und der andere einen Pfad zu einem Vortrag übers Paradies, instinktiv für genau diesen zweiten Pfad, also für die Vortragsoption, entscheidet. Anders und zugespitzt gesagt, Moderne, so Wölflin, ist, gerade auch in Religionsdingen, jene Zeit, die von der Arbeit am Paradies auf Vortrag übers Paradies umstellt. Meine Damen und Herren, Sie sehen, damit sind wir auf buchstäbliche Weise bereits mitten im Thema, denn was immer auch unter der Formel Rückkehr der Religion zu verstehen ist, die einfache und bloße Tatsache, dass wir uns hier heute Abend in einem ziemlich vollbesetzten Audimax, und das soll hoffentlich auch für die kommenden Monate gelten, zu einem engagierten Diskurs über Religion zusammenfinden, während die traditionellen und offiziellen Schauplätze dieses Diskurses und deren Formate, allen voran Kirche und Gottesdienst, einem rapiden Erosionsprozess inbegriffen sind, das gibt zu denken. Aber was zeigt und was bedeutet das? Ich denke zumindest so viel, nämlich, dass wir es bei der behaupteten Rückkehr vor allem mit einer Frage und genauer mit einer offenen Frage zu tun haben und dass mit der Frage von der Rückkehr der Religion allein nichts oder solange zu wenig gesagt ist, solange nicht mitbeantwortet ist, erstens die Frage nach dem, was denn da überhaupt unter dem Titel Religion zurückgekommen ist, zurückgekommen sein soll und zweitens, wie es denn mit denen bestellt ist, zu denen diese Rückkehr erfolgt sein soll, also mit uns selbst, uns so vielbeschworenen Teilnehmern der sogenannten säkularisierten Moderne. Denn es könnte ja sein, und ich denke, es spricht vieles dafür, dass sich etwas geändert hat in der Zwischenzeit mit der Religion ebenso wie mit uns selbst. Von Nietzsche stammt der Satz, dass es keine Kleinigkeit ist, zwei Jahrtausende lang Christen gewesen zu sein. Und ich denke, wir können heute hinzufügen, und noch weniger ist es eine Kleinigkeit, 150 Jahre Moderne, und das heißt ja Metaphysik, Kritik, Nihilismus, Säkularisierung und so weiter in den Knochen zu haben, und zwar nicht nur auf der expliziten Ebene der offiziellen Argumente. Aber all dies sei hier nicht als Vorwurf oder gar als Lamento formuliert, sondern eher im Sinne einer Aufgabenbeschreibung, nämlich als Einladung zu einer Unterbrechung dieser Diskursroutinen und zu einem noch einmal Hinschauen, noch einmal Hinhören. Und genau für diese Aufgabe benötigt man Hilfsmittel und Werkzeuge. Ein solches Werkzeug ist der Verlag der Weltreligionen, von dem Sie vielleicht schon einmal gehört haben, mit dem unsere Stiftung gemeinsam mit dem Insel-Surkamp Verlag seit 2007 Anlauf genommen hat, ein Archiv und eine Karte religiöser Schlüsseltexte in globaler und historischer Synopse bereitzustellen, möglicherweise zum allerletzten Mal im 1.0 Gutenberg-Modus. Und ein zweites, ergänzendes Werkzeug sind eben Formate vom Typ dieses Abends, also die Einrichtung geschützter Denk-, Reflexions- und Diskursräume, wo die alten Texte, die alten Fragen und ihr neu und wieder akut werden heute noch einmal ins Gespräch kommen können. Räume, in denen das möglich bleiben soll, was, man hört es überall, in Zeiten von Bologna immer unwahrscheinlicher zu werden begonnen hat. Räume für einen Schritt zur Seite, für einen zweiten, dritten Blick jenseits der schnellen Erregung im Moment. Also Räume, in denen anschaulich werden könnte, wie ein Denken, wie ein Gespräch über Religion heute auf Augenhöhe mit der reflexiven technologischen Moderne aussehen könnte. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen, lieber Herr Stried, im Namen unserer Stiftung und ganz besonders unseres Stifters und all Ihren Mitstreitern an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren für den Mut und für die Entschlossenheit, mit dem Sie diese ebenso ambitionierte wie inspirierte Idee in den vergangenen Monaten vorangetrieben haben, Freiburger Religionsgespräche. Möge Ihnen und uns allen am heutigen Abend und in den kommenden Monaten an dieser Stelle Momente vergönnt sein, die den erhofften oder einen erhofften Unterschied machen. Es ist uns als Stiftung eine besondere Ehre und Freude, an diesem wunderbaren Unternehmen ein wenig teilzuhaben. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Einen schönen guten Abend auch meinerseits. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Auch wenn es eigentlich nicht vonnöten ist, möchte ich die drei Disputanten kurz vorstellen. Zunächst Herrn Dr. Friedrich Wilhelm Graf, Professor Dr. Friedrich Wilhelm Graf, Inhaber des Lehrstuhls für systematische Theologie und Ethik an der LMU München, unzählige Publikationen, Herausgeber der Ernst-Troeltsch-Ausgabe und die höchste Ehrung und Förderung zugleich im deutschen Wissenschaftssystem Leibniz-Preisträger. Wenn ich ihn charakterisieren darf, extrem umtriebig, im besten Sinne streitbar, immer mal wieder in der FAZ oder in der NZZ und leidend daran, wie die christlichen Kirchen in der Gefahr stehen, sich zu deintellektualisieren und darüber den kulturellen Anschluss zu verlieren. Herzlich willkommen. Auf meiner linken Seite Professor Dr. Friedrich Vollhardt, Inhaber des Lehrstuhls für Neuere Deutsche Literatur, ebenfalls an der LMU München. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Literatur der frühen Neuzeit und der klassischen Moderne. Nun hat Herr Vollhardt auch Theologie studiert, was freilich aus sich selbst heraus noch kein Qualitätsmerkmal sein muss, um zu religionsbezogenen Fragen Stellung beziehen zu können. Schaut man aber auf seine ebenfalls unzähligen Schriften, so merkt man schnell, dass er mit höchster Sensibilität Transformationsdynamiken des Religiösen unter sich verändernden Formationen des Denkens nachspürt. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. An meiner rechten Seite Professor Dr. Herbert Schnädelbach, nach mehreren Professuren Inhaber des Lehrstuhls für Theoretische Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Der Frage nachgehend, was Moderne sei und ob die Moderne scheitern könne, hat Herbert Schnädelbach 1989, also auf dem Höhepunkt der Postmoderne-Diskussion, formuliert, ich darf zitieren, die Moderne habe niemand je zum Projekt gemacht, intendiert oder geplant. Niemand. Von daher sei die Moderne auch kein Projekt, sondern zunächst einmal Schicksal. Aber sie zwinge uns unablässlich zum Projekte machen. Ist Religion ein fortwährendes Projekt in der Moderne? Im Jahr 2000 sorgte er gehörig für Furore, als er in der Wochenzeitung Die Zeit einen Artikel unter dem Titel publizierte »Die sieben Todsünden des Christentums«. Einige Jahre später erscheint dann von ihm ein Text getitelt »Der fromme Atheist«, ein nachdenklicher Text, der den leichtfertig Gottbegeisterten die Leviten liest und von einem melancholischen Grundton bestimmt ist, dass das, was vergangene Generationen vielleicht noch mit Selbstverständlichkeit geglaubt haben mögen, vielleicht doch nicht mehr zu glauben ist. Auch wenn Herr Schnädelbach inzwischen emeritiert ist, so ist er auch weiterhin durch Publikationen und Vortragstätigkeiten allgegenwärtig. Und er mischt sich immer wieder in die Religionsdebatten der Gegenwart ein. Nun, lieber Herr Schnädelbach, nun soll ja laut Theologenmeinung auch Gott ein Allgegenwärtiger sein. Sie melden immer wieder Skepsis an, ob dies denn tatsächlich zu glauben ist. Warum, lautet meine erste Frage.
Kleine Rückfrage, meinen Sie Allgegenwart oder meinen Sie Allmacht?
Nein, allgegenwärtig.
Allgegenwärtig.
Die Allmacht ist das nächste Problem.
Ja, das ist sehr schwer vorzustellen. Auf der einen Seite sagt die theistische Religion, also das Judentum, Christentum und der Islam, dass Gott personal sei, also die Eigenschaft einer Person habe. Und Allgegenwart würde ja dann bedeuten, dass er überall und zugleich nirgends ist. Daraus hat dann Schopenhauer das schöne Argument gemacht, dass der Pantheismus, der Gott überall aufsuchen kann, eine höfliche Form des Atheismus sei. Denn wenn Gott überall ist, ist er auch nirgendwo festzumachen. Also ich glaube, dass die Idee der Allgegenwart ein Ungedanke ist.
Das heißt, Ihre Skepsis bezieht sich vor allem auf den personalgedachten, geschichtsmächtigen Gott.
Ja, ich frage mich natürlich, warum Sie mich ausgerechnet das fragen, der sich ja als Atheist sozusagen einbekennt. Aber ich denke, dass wir, wenn wir, das betrifft dann auch die Frage nach der Religion und auch das Problem des Atheismus, wenn wir nur so über Gott reden, ohne diesen personalen Charakter mitzudenken, dann befinden wir uns irgendwo im luftleeren Raum. Es ist ganz klar, dass die Glaubensskepsis und insbesondere dann auch der konfessioneller Atheismus, der sagt, ich glaube, dass Gott nicht existiert, wie auch der ungläubige Atheist, der sagt, ich glaube nicht, dass Gott existiert, dass das immer bezogen bleiben muss, wenn man es richtig verstehen will, auf den theistischen Gott, der dann natürlich auch als Person zu denken ist. Sonst macht das keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, etwa von den Shintoisten zu sagen, wenn sie nicht an ihre Götter glauben, dann seien sie Atheisten. Das bleibt in diesem Bezugsrahmen und ich finde auch, dass wir vielleicht auch das immer mitbedenken sollten, wenn wir dann auch näher über die Frage der Religion und ihrer Wiederkehr zu sprechen kommen.
Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch noch mal über den Religionsbegriff debattieren. Wenn die Frage im Raum steht, Wiederkehr der Religion, scheint überhaupt nicht ausgemacht zu sein, über welche Wiederkehr, welcher Religion wir tatsächlich reden. Vielleicht setzen wir da nachher mal wieder an. Ich würde gerne zunächst Herrn Graf etwas fragen. Hans Joas, der inzwischen hier ja in Freiburg ist, hat in einem Buch 2012 publiziert, nochmals deutliche Kritik an der Säkularisierungsthese geübt. Das ist entscheidend, Säkularisierungsthese, das heißt, es wird eine bestimmte These auf die entsprechenden Prozesse gelegt. Und sie lautet, rationalisierende, sich modernisierende, funktional sich ausdifferenzierende Gesellschaften entledigen sich des Faktors Religion praktisch beiläufig. Darf ich fragen, wie Sie zu dieser Säkularisierungsthese stehen?
Also, Säkularisierungsthese ist ein extrem vieldeutiger Begriff. Es gibt klassische Modernisierungstheorien der 1950er Jahre, in denen gesagt worden ist, mehr Moderne heißt notwendig weniger Religion. Wenn das Säkularisierungsthese sein soll, dann stimmt sie offenkundig nicht. Andererseits pflegen die meisten von uns, wenn sie Zahnschmerzen haben, zum Zahnarzt zu gehen und nicht in die Kirche. Ja, und in der Hinsicht gibt es dann sicherlich Phänomene von Säkularisierung. Die Frage, die Sie gestellt haben, lieber Magnus Stried, lässt sich einfach nur durch Präzision beantworten. Also was meinen wir, wenn wir von Säkularisierungsbegriff reden? Der Säkularisierungsbegriff hat eine 200-jährige Geschichte und zur Geschichte dieses Begriffes gehört, dass er permanenten Bedeutungskämpfen unterliegt. In einer bestimmten Hinsicht leben wir in einer säkularen Gesellschaft. Aber das heißt nicht, dass es eine religionslose Gesellschaft ist. Also sozusagen die Gleichsetzung von säkularisiert gleich religionslos ist falsch. Und erst recht ist falsch die These, dass es in modernen Gesellschaften notwendig dank Rationalisierungsprozessen weniger Religion gibt.
Also die erste Empfehlung, die wir heute Abend gehört haben, im Zweifelsfall lieber zum Zahnarzt gehen, als das Bittgebet zu probieren. Und vor allem haben wir gelernt, dass Säkularisierung selbst ein Kampfbegriff ist, mit dem sozusagen Deutungshoheit über die ablaufenden Prozesse erlangt werden soll. Darf ich aber doch noch einmal nachfragen? Es gibt ja immer wieder Religionssoziologen, die sagen, zumindest die Vitalität von religiösen Äußerungen, religiösen Lebensstilen hält ungebrochen an. Was sind denn das für Religionsphänomene, die dann in der Gegenwart Präsenz erzeugen?
Also zunächst bestreite ich, jetzt ist er nicht anwesend, aber das sage ich ihm auch direkt, insofern tue ich jetzt nichts Unredliches. Das, was Hans Joas macht in dem von Ihnen genannten Buch, ist nicht Religionssoziologie, sondern ist eine extrem normativ orientierte Theorie von Moderne. Insofern hat das mit soziologischen Beschreibungen überhaupt nichts zu tun. Soziologische Beschreibungen von Religion in der Gegenwart müssen gerecht werden der Tatsache der Vielgestaltigkeit von Religion. Sie müssen gerecht werden der Tatsache von Individualisierungsprozessen. Und sie müssen gerecht werden der Tatsache, was Luckmann einst mal Invisible Religion genannt hat, also sozusagen, dass es neben institutionalisierter oder organisierter Religion sehr viele andere Formen religiöser Praxis oder religiöser Orientierung gibt.
Ich würde weiter vorschlagen, über den Religionsbegriff unterhalten wir uns weiter. Herr Vollhardt, wir haben einmal in einem Text zur geistlichen Lyrik, der sich ja auf die frühe Neuzeit bezieht, davon gesprochen, dass die Flut von Trost und Ermahnungsschriften, also die Flut von Trost und Ermahnungsschriften im 17. Jahrhundert bereits eine Frömmigkeitskrise anzeige, die zu kontroversen Deutungen herausgefordert habe. Davon sagen, dass es bereits in dieser frühen Phase der Neuzeit sich eine Krise der Rede von Gott andeutet, die bis heute ungebrochen anhält, die vielleicht dahin führt, was Herr Schnädelbach gerade angedeutet hat, dass nicht Religion als solche notwendig in eine Krise reingerät, sondern der Glaube an den personalen, geschichtsmächtigen Gott.
Also mit dem Begriff Säkularisierung haben wir ja schon einen kleinen Ausflug in die Geschichte gemacht, der jetzt fortgesetzt werden soll. Aber bevor ich über die Krise spreche, vielleicht noch ein Stichwort zur Frömmigkeit. Der Gottesgedanke hat ja bekanntlich ein doppeltes Zuhause. Als konkrete Vorstellung gehört er in die Frömmigkeit, als abstrakter Begriff in die Philosophie. Die Theologie hat mit beidem zu tun. Daraus entsteht natürlich seit der frühen Neuzeit immer wieder ein Spannungsfeld, Frage nach der Vermittlung etc., dieser beiden Begriffe und eben auch ein Themenspektrum, in dem also auf der einen Seite Konstruktionsbemühungen eine Rolle spielen, was den Gottesgedanken angeht, und auf der anderen Seite dann die Kritik und die Krise entsteht. Wenn wir vom frühen 17. Jahrhundert sprechen und einer Frömmigkeitskrise, die dort zu beobachten ist, dann ist es eine, die den Gottesgedanken als solchen noch nicht in Frage stellt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das muss man zunächst mal festhalten. Aber natürlich treten dort Dinge auf, die wir auch heute in gewisser Weise noch beobachten können, also Verinnerlichung der Religion, unbefriedigt sein mit der Amtskirche, der Katalog ließe sich jetzt fortsetzen. Übrigens nicht nur im Protestantismus vielleicht besonders deutlich im 17. Jahrhundert, aber auch in der im katholischen Kulturraum gibt es die Theologie von Port Royal und den Jansenismus. Auch das sind Anzeichen einer Frömmigkeitskrise. Der Unterschied zu den Krisen, wie sie dann seit dem 18. Jahrhundert bis in die Moderne, unsere Gegenwart zu beobachten ist, ist, glaube ich, der, den ich eben schon genannt habe. Der Gottesgedanke als solcher steht noch nicht in Frage. Wenn wir der Krise jetzt noch weiter nachfragen wollen für das 18. Jahrhundert, müssten andere Dinge Erwähnung finden.
Darf ich noch mal nachfragen, ob denn in dieser frühen Phase der aufbrechenden Neuzeit etwas anderes bereits in den Zweifel hineingerät, nämlich die Grammatik christlichen Glaubens, also die Erzählung der großen Heilsgeschichte, Unheilsgeschichte angesichts der realen Erfahrungen, die immer bedrückender werden? Oder als immer bedrückender wahrgenommen werden?
Zunächst mal in den Randzonen, glaube ich, nicht im Zentrum. Was dann in Frage steht, ist seit dem 18. Jahrhundert natürlich das Schriftprinzip und die Kritik an dem, was man bis dahin Offenbarung nennt und das auch der Offenbarung zugrunde liegende Zeugnis. Diese Kritik ist dann so massiv, dass zumindest die Intellektuellen in Europa am Ende des 18. Jahrhunderts vor einem Scherbenhaufen stehen.
Also sie spielen vor allem auf Lessing an, der das Problem prinzipialisiert.
Ne? Und das, was eben um 1800 nicht mehr wegzudiskutieren ist.
Ja. Ich würde an der Stelle gerne nochmals beim Religionsbrief ansetzen. Herr Schnädelbach hat gerade sehr entschieden darauf bestanden, dass es eigentlich nur Sinn mache, über Religion zu reden, wenn eben, ich sage auch mal, das jüdische, das christliche Erbe in den Vordergrund tritt und tatsächlich die Existenz eines personalen Gottes, also das theistische Gottesbild, vorausgesetzt wird. Was ist denn jetzt Religion? Was äußert sich in den Religionsphänomenen der Gegenwart? Hat Schleiermacher recht, dass das Abhängigkeitsgefühl, das Wissen darum, sich nicht selbst ins Dasein gesetzt haben zu können, auch das Wissen darum, dass die Struktur, in der wir existieren, nicht tatsächlich von uns verantwortet werden kann zur Gänze, ist das bereits Religion?
Also ich glaube, da muss ich erst mal ein bisschen schulmeisterlich werden und sagen, wir sollten erst mal unterscheiden zwischen dem subjektiven und dem objektiven Religionsbegriff. Mhm. Also wenn wir über Religionen reden, Weltreligionen, dann meinen wir kulturelle Großtatsachen. Mhm. Und das kann ja hier nicht gemeint sein.
Was bei Schleiermacher auch nicht mehr der Fall ist.
Naja, im subjektiven Sinne gebrauchen wir Religion eigentlich mehr im Sinne von Religiosität. Und interessant ist, dass begriffsgeschichtlich dieser Ausdruck erst in der Schleiermacherzeit überhaupt aufkommt. Und dann ist eben Religiosität eine bestimmte subjektive Haltung, die man nicht notwendigerweise so interpretieren muss, wie Schleiermacher das gemacht hat, nämlich mit dem Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit, sondern da ist natürlich wichtig, dass bei Schleiermacher auch schon etwa der metaphysische Anspruch der Religion oder der Anspruch der Moralbegründung schon ausgeschieden ist. Ich möchte noch hinweisen darauf, dass wir ja durch die Reformation mit nebenfolgendem Katholizismus ja nicht nur die Subjektivierung der Religion erlebt haben. Da kann man immer noch sagen, die Gemeinden, die dann gesungen haben, etwa in der Matthäus-Passion, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer, dann ist das eine subjektive Perspektive, aber noch in kollektiver Form. Dann kommt die nächste Station und das ist die Individualisierung. Und das haben wir dann bei Schleiermacher, vor allem Pietismus vor uns. Und jetzt haben wir noch eine weitere Stufe, nämlich die Privatisierung der Religion, wo die Menschen sich aus Versatzstücken aus allen möglichen Bereichen so ihre Glaubensüberzeugung irgendwie selber zurechtlegen. Also das ist zunächst mal das, was man dazu sagen muss, sozusagen in der historischen Perspektive. Und ich denke, wenn man über die Wiederkehr von Religion redet, da muss man erst mal fragen, wo ist sie denn gewesen, dass sie jetzt wiederkehren muss. Wenn man natürlich sagt, Religion hat es immer gegeben, ist eine anthropologische Konstante, dann weiß man gar nicht, warum die wiederkehren musste. Dann war sie auch nie weg. Und deswegen meine ich, müssten wir uns fokussieren auf Religiosität in diesem inzwischen völlig privatisierten Sinne. Das ist eigentlich das, was so Religiosität in der Moderne ausmacht. Dass das sozusagen in den Kirchen noch nicht angekommen ist oder nur teilweise, ist eine andere Frage.
Ja, ich würde trotzdem gerne noch mal nachhaken, was Ihre Schleiermacher-Interpretation angeht. Müsste man nicht dann, wenn man Schleiermacher wirklich ernst nimmt, in seinen anthropologischen Analysen sagen, in der Tat, es war nur das Bewusstsein verloren gegangen, dass der Mensch, und zwar philosophisch ausweisbar, immer bereits ein religiöses Wesen ist. Denn er beschreibt ja doch sehr, dem Anspruch nach, sehr allgemein, dass ein jeder Mensch dieses Abhängigkeitsgefühl hat, zumindest haben müsse, wenn er denn tatsächlich auf sich reflektieren müsste. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen Religiosität und Religion fällt doch dann wieder. Der Ansatz ist ein anthropologisch-subjektphilosophischer, aber er weist die Allgemeingültigkeit aus, dass ein jeder Mensch ein religiöses Wesen ist.
Ja, also ich denke, dass jeder nachdenkliche Mensch sich als endliches Wesen zu begreifen hat. Niemand wird sich selber als das Absolute verstehen, wenn er nicht gerade größenwahnsinnig ist. Also dass wir sozusagen in einer unbestimmten Welt leben, nur begrenzt über unser Leben bestimmen können, in vielen Dingen abhängig sind von Faktoren, über die wir nicht selber entschieden haben. Ich finde, das mag ja anthropologisch alles richtig sein, aber warum muss man dieses Bewusstsein, dieses Wissen durch das Hinzufügen von des Prädikats schlechthinig dann zur Basis gewissermaßen der Religiosität aufblasen? Das ist etwas, was ich nicht verstehe und was wohl letztlich auch eine Defensivstrategie ist, bei Schleiermacher finden sich so erstaunliche Sachen wie, dass er sagt, die Gottesleugnung, also das heißt so viel wie, dass jemand bestreitet, dass er dieses Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit hat, das Bestreiten Gottes, das Bestreiten Bestreiten der Existenz Gottes ist Frevel, ist ein Verbrechen, ist eine Krankheit der Seele. Also da sieht man, wie er wirklich versucht, sozusagen diese anthropologische Hyperaktivität in Richtung Religiosität sozusagen nochmal durch Schreckensbilder zu stabilisieren. Also ich kann das nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht. Das heißt, wir beiden halten es erstmal mit Kant, bleiben bei Kant und der transzendentalen Dialektik stehen und gehen nicht mit Schleiermacher weiter. Herr Graf, könnte es denn sein, dass in den gegenwärtigen regionssoziologischen Debatten, Sie haben gerade sich von Herrn Joas abgegrenzt, dass da tatsächlich ein Regionsbegriff wirksam ist, der Religiosität immer bereits identifiziert mit diesem Abhängigkeitsgefühl, sodass man auf dieser Basis überall auch bereits wieder Religionsphänomene wuchern sieht?
Also ich bin ein bisschen überrascht, dass sozusagen Schleiermacher eine orientierende Größe oder ein orientierender Theoretiker für aktuelle religionssoziologische Forschung ist. Und ich glaube auch nicht an diese Stufenmodelle, die, wie Sie sie etwa vorgetragen haben oder Sie jetzt auch, also erst Subjektivierung, dann Individualisierung und dann Privatisierung. Das Problem ist doch, wenn wir über Religion und Religiosität reden, dass wir sehr, sehr vieles überhaupt nicht wissen. Also wenn man kantisch sich orientieren will, dann muss man über Grenzen unseres Wissenkönnens wahrnehmen, ob Privatisierung der Religion und Bricolage, das Zusammenbasteln von heterogenen Überlieferungen wirklich ein modernitätsspezifisches oder gar gegenwartsspezifisches Phänomen ist, kann man mit guten Gründen in Frage stellen. Wenn Sie die wenigen Quellen, die über populare Religion oder das, was man früher Volksfrömmigkeit nannte, in der frühen Neuzeit anschauen, dann ist dort alles Mögliche ineinander gemischt worden. Und nie waren die Grenzen zwischen Religionskulturen stabil. Juden haben bei christlichen Theologen geklaut und Protestanten katholische Riten aufgenommen und so weiter. Ja, Marienfrömmigkeit wandert in die Kabbala ein, das wissen wir doch alles. Also insofern, dieses sehr essentialistische Entgegensetzen, da waren früher geordnete religiöse Verhältnisse und jetzt in der Moderne seit 1800 oder seit 1700 oder so ist das alles anders geworden. Ich würde da sehr viel behutsamer gerne argumentieren. Mhm.
Kann man denn, vielleicht Herr Vollhardt, kann man denn sozusagen diese Religionskulturen, diese existierenden Religionskulturen, die tatsächlich in einem ständigen, dynamischen, sich transformierenden Prozessen verwickelt sind, kann man die denn dennoch nochmals an dem Kriterium, an dem Begriff bemessen, den Herr Schnädelbach angebracht hat, dass es doch eigentlich nur Sinn mache, über Religion zu reden, wenn man über den theistischen Gott spreche? Oder ist der Religionsbegriff von Herrn Schnädelbach zu eng gewählt?
Dazu komme ich gleich, aber ich muss natürlich noch ganz kurz Herrn Graf antworten, was die Stufenmodelle angeht. Und da nehme ich jetzt einfach mal ein Beispiel heraus und ziele wieder die Zeit um 1800 an und Schleiermacher, über den Sie sich jetzt nicht so ganz deutlich geäußert haben. Also die Vorgeschichte nämlich zu dem, was Schleiermacher in seinen berühmten Reden über die Religion bietet, an die Verächter gerichtet, ist ja ein Ausweg aus der Enttäuschung der 200 Jahre betriebenen Verteidigung der Religion, Stichwort Apologetik, der Apologie der Religion. Das war ja ein ausgebildetes theologisches Fach, kann man sagen. Und die christlichen Kirchen waren sich sehr sicher, dass man so etwas wie einen Wahrheitsbeweis für die Religion antreten könne. Und in der Generation, in der Schleiermacher aufwächst, gibt es Theologen wie, jetzt muss man doch mal einen vergessenen Namen nennen, Gottfried Less, der sein Buch über die Wahrheit der Religion fünfmal erscheinen lässt, bis in die 90er Jahre des 18. Jahrhunderts und fünfmal den Titel wechselt. Der erste Titel lautet Der einzige Beweis für die Wahrheit der christlichen Religion, der zweite Titel, da fällt der einzige weg, beim dritten der Beweis, beim vierten die Wahrheit. Und der letzte Titel heißt dann nur noch über Religion. Und das ist dieses Stufenmodell, das dann schon dahin führt, wo Herr Schnädelbach eben den Begriff Religiosität verortet. Ich glaube, das ist tatsächlich, und man muss doch diese Zeitumstände berücksichtigen und das, was dann im 19. Jahrhundert folgen wird, dass man nämlich dann zum Generalangriff auf diese Schwundstufe Religiosität bläst. Und Sie kennen diese Geschichte natürlich besser als wir alle hier. Das setzt sich dann fort im 19. Jahrhundert. Ich glaube natürlich, in gewisser Weise führen wir diese Diskussion heute auch noch. Denn mehrfach ist ja jetzt hier dieses Stichwort aufgegriffen worden, was wir aus der Habermas-Diskussion übernommen haben. Mhm. Bewusstsein von dem, was fehlt. Und das ist ja nicht zunächst mal Negation, sondern es ist Privation. Da fehlt etwas, was zum Menschsein gehört. Das ist so, das ist ja so ausgedrückt, als wenn das Augenlicht fehlt. So. Und es ist, ja, nur ein Satz und dann bin ich fertig. Die große Frage, die Sie dann aufgeworfen haben, ist, wenn es Privation ist, muss man nochmal unterscheiden, nämlich war da mal was oder ist die Entdeckung, dass etwas fehlt, völlig neu?
Ich glaube, Herr Graf ist ganz nervös. Sie auch.
Ja. Naja, weil es ist ja langweilig, wenn wir jetzt uns alle immer wechselseitig bestätigen. Solche Gespräche leben ja davon, dass man sich präzise widerspricht. Also, was fehlt denn? Jetzt nehmen wir so eine an Schleiermacher orientierte Formel, die sich leider Jürgen Habermas zu eigen gemacht hat als Selbstbeschreibung. Ein bisschen gedankenlos finde ich die Selbstbeschreibung als religiös unmusikalisch. Kein Mensch von uns würde sagen, dass unmusikalisch sein besser ist als musikalisch zu sein. Denn wer musikalisch ist, hat sozusagen den Zugang zu einem bestimmten kulturellen Code. Und vielleicht gilt das ja auch für die Religion. Es mag ja sein, dass es in der Gegenwart mehr religiös unmusikalische gibt. Darüber mag man streiten, dann muss man sich das genauer anschauen, muss man empirische Forschung machen. Aber eins ist ganz klar, Formulierungen dieser Art sind immer auch Verlustanzeigen. In der Weise fehlt dann auch was, nämlich der Zugang zu einer bestimmten Sprache menschlicher Selbstdeutung und menschlicher Selbstverständigung. Jetzt reden wir noch gar nicht über christliche Religion oder eine bestimmte Religion, aber Religion ist eine Symbolsprache. Mhm. Ja? Und diese Symbolsprache leistet möglicherweise etwas zu unserer Selbstdeutung. Und darüber würde ich gerne sprechen, was sie leisten kann. Worin ihre extrem hohen Gefahren liegen. Religion ist ein höchst ambivalentes Phänomen. Und ob sich da wirklich in der Gegenwart so wahnsinnig viel geändert hat, bin mir da nicht so sicher.
Herr Graf, darf ich trotzdem, Herr Schnellbach ist auch schon ganz nervös, Schleiermacher kommt bestimmt gleich noch, ganz kurz bezogen auf Habermas zurückfragen. Spricht sich da nicht noch etwas anderes aus, nämlich die Erfahrung mit der Hoffnungslosigkeit, dass es keine Resurrektion gibt, umgehen zu müssen. Als Schuld in Sünde überging, hat Habermas damals formuliert, ging etwas verloren. Da ging es nicht um die Frage, ob eine modernisierte Gesellschaft sich aus sich selbst heraus generieren kann, sondern um die Frage, was passiert eigentlich mit Menschen, die nicht mehr an dieser Hoffnungsgestalt, dass vielleicht doch noch Gerechtigkeit für die Gemordeten kommen könne,
na gut, nicht mehr festhalten können. Das ist ein Motiv, das Sie bei allen Theoretikern der Frankfurter Schule
finden, bei Kant schon,
besonders stark beim späten Horkheimer, das Sie auch bei französischen Theoretikern finden. In der Tat bieten die Symbolsprachen der Religion Vorstellungen von Gerechtigkeit, Vorstellungen von Schuld und Schuldausgleich, die sich möglicherweise in anderen Sprachen nicht formulieren lassen.
Ja. Herr Schnellbach.
Ja, ich wollte mich gerne noch mal auf Sie, Herr Graf, beziehen. Also noch mal zu diesem Stufenmodell. Da möchte ich sagen, Sie argumentieren so, wie Historiker den Philosophen auf die Nerven fallen. Nämlich, das geht so. Also man hat eine gewisse Anstrengung gemacht, eine Unterscheidung, also wirklich eine idealtypische Unterscheidung, keine Essentialismus-Sachen, das ist nicht gemeint. Also man hat eine gewisse Anstrengung gemacht, zwischen den beiden Idealtypen Subjektivierung und Individualisierung von Religion also zu kommen. Das hat auch schon der Münchner Soziologe Beck auch gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass das nicht reicht, dass man doch einen neuen Idealtypus formulieren muss. Und da muss man sehen, wie weit man damit kommt. Und das ist dann der Privatisierung. Und da hat mir Beck auch in einem Brief zugestimmt, dass das fruchtbar ist. Also ich frage dann wirklich auch den Historiker, es ist doch wirklich der Pietismus eine neue Qualität. Und was dann im 19. Jahrhundert passiert, im Kulturprotestantismus, das wissen Sie doch viel besser, das ist auch eine neue Qualität. Und nur, Sie können dann immer sagen, ja, macht nicht so starke Unterscheidung, man muss differenzieren. Den Satz habe ich von Ihnen schon oft gehört. Nur dann, das bisschen, ja, aber das bisschen Theoriestruktur, was man reingebracht hat in diesen Zusammenhang, das wird dann negiert und durch lauter Gegenbeispiele sozusagen vollständig entkräftet. Und dann entsteht wirklich so ein Nebel, in dem dann der Historiker sozusagen wirtschaften kann und dann sozusagen die exemplarischen Fakten rausziehen kann und damit sagen, ihr Philosophen, ihr seid viel zu abstrakt.
Wunderbar. Ich widerspreche, geschätzter lieber Herr Schnädelbach, aus zwei Gründen. Weil dieses Theorieangebot kein wirklich für gegenwärtige Phänomene besonders hilfreiches oder erschließungskräftiges Angebot ist. Wie kann man denn in einer Situation, in der wir erleben, dass ganz unterschiedliche religiöse Akteure in den öffentlichen Raum zurückdrängen, wie kann man denn da Privatisierung der Religion für die Grundsignatur der Epoche ausgeben? Wir erleben doch das Gegenteil. Ja gut, aber wenn man sagt, Privatisierung ist sozusagen das entscheidende Stichwort, das uns von früheren Zeiten unterscheidet, muss man die Renaissance von Religion im öffentlichen Raum erklären. Die einen lassen ihre Päpste durch Freiburg fahren, die anderen tragen demonstrativ bestimmte religiöse Zeichen und so weiter. Das sind doch die Themen, mit denen wir zu tun haben. Also, es hat keine Rückkehr der Religion gegeben, aber gewiss eine verstärkte Präsenz von Religion im öffentlichen Raum.
Also ich glaube, jetzt möchte Herr Vollhardt und dann würde ich gerne noch mal eine Katholizismusfrage stellen.
Sehr gern. Ich stimme Ihnen ja zu, Herr Graf, aber diese neuen Formen von Religiosität drängen in einen Raum zurück, der Schritt für Schritt von den Amtskirchen verlassen wird. Und das ist der springende Punkt.
Das verstehe ich nur. Also, wie man nun gerade in Freiburg sagen kann, wo das Programm der Entweltlichung der Kirche, das etwas gnostische Programm der Entweltlichung der Kirche, ausgegeben worden ist, nun sagen kann, die Amtskirchen drängen aus dem öffentlichen Raum zurück? Ich verstehe es nicht. Ja,
also wir machen heute nicht die Wiederholung der Katholizismusfrage, aber als Nicht-Soziologe würde ich Ihnen trotzdem gerne noch mal eine Frage stellen. Ist denn nicht gerade der europäische Katholizismus ein Beispiel für Privatisierung? Da herrscht auf der äußeren Ebene die Fiktion, man könne tatsächlich noch die Glaubensansichten der Individuen dominieren, sozusagen dogmatisch bestimmen. Und faktisch ist doch selbst im Katholizismus, also in der Kirchenform, die eigentlich auf Sichtbarkeit großen Wert liegt, haben wir doch wahnsinnige Individualisierungs- und Privatisierungsphänomene. Und so erklären sich ja auch die Konflikte, wie ich das sehe, in den Katholizismen, die in den modernisierten Gesellschaften existieren.
Darf ich noch mal ganz kurz zurückfragen? Ja? Und Sie wollen jetzt sagen, dass diese Privatisierungs- und Individualisierungsphänomene im deutschen gelebten Katholizismus etwas Gegenwartsspezifisches sind?
Auf jeden Fall ist das omnipräsent, das Ganze.
Gut, also das hat zugenommen, Herr Stried.
Nein, das wird selbstverständlich praktiziert. Ganz selbstverständlich wird das praktiziert und auch sozusagen dieses Angebot eines gnostisch entweltlichen Christentums wird ja auch nicht angenommen.
Kennen Sie viele Katholiken in den 1920er Jahren oder in den 1870er Jahren, die sich den lehramtlichen oder moraltheologischen Vorgaben der Institution blind ausgeliefert haben? Ich kenne keine.
Da nicht mehr. Aber ich würde die These wagen, dass das seit den 60er Jahren, weil eben auf einem ganz bestimmten Gebiet Autonomie praktiziert worden ist, ne, erlernt worden ist. Und dieses sozusagen Autonomiebewusstsein hat sich längst hinüberreguliert auf alle anderen Dimensionen des katholischen Christseins auch.
Gut, Wahlchancen sind in einer demokratisch-liberal verfassten Gesellschaft zweifelsohne gewachsen. Und wenn ich mich sonst permanent optional verhalten kann, kann ich mich auch in Sachen Religion optional verhalten. Ja. Das will ich überhaupt nicht bestreiten.
Ja. Und das verstehe ich genau unter Privatisierung. Mhm.
Privatisierung. Ja, ich versuche gerade zu verstehen. Ich will einfach nicht verstehen.
Also vielleicht liegt es am Privatisierungsbegriff. Es ist sicherlich so, dass die Kirchen immer noch mächtige Akteure in diesem Gesellschaftssystem sind. Das wird man an dem Ort, wo die Caritas existiert, kaum bestreiten können. Aber ich glaube, Herr Schnellmach meint etwas anderes unter dem Begriff der Privatisierung, dass am Ende die Individuen selbst entscheiden, was sie glauben. Sie buchstabieren sozusagen das in ihr eigenes Leben hinein.
Ich hatte natürlich gehofft, dass jemand, der aus Frankfurt kommt, einen Privatisierungsbegriff verwendet, der sich an den klassischen Debatten bei Hegel und Marx orientiert.
An diesen beiden Autoren orientiere ich mich schon lange nicht mehr. Nein, also ich denke, ich glaube, das habe ich sogar bei Ihnen gelesen, Herr Graf. Ich finde, dass, wenn man von Privatisierung spricht, dann muss man doch sagen, das hat etwas mit der Tatsache zu tun, die offenbar auch religionssoziologisch belegt ist, dass der Ort der gelebten Frömmigkeit nicht mehr die Institutionen mit ihren Riten sind, sondern das autonome Individuum, das davon von den Heilsgütern der Kirchen oder von den Angeboten der Kirchen einen autonomen Gebrauch macht. Und ich weiß das auch wirklich von intelligenten Philosophen, Philosophiestudenten aus meiner Umgebung, mit denen ich solche Diskussionen führen konnte. Da gibt es durchaus Leute, die sich als Christen verstehen, aber ganz selektiv auf das zugreifen, was eigentlich normale Kirchenlehre ist. Und das meine ich eigentlich mit der Privatisierung. Individualisierung heißt, das Individuum ist gemeint. So. Aber Privatisierung heißt doch, dass das fromme Individuum schreibt sich selber die Autonomie zu, was es glauben will und was es nicht glauben will. Und ich denke, dass doch die Untersuchungen von Jörns das auch bestätigt haben.
Ja. Herr Vollert?
Wir wollen jetzt nicht zu schnell zu einem Konsens finden, aber ich glaube, er deutet sich an. Und vielleicht können Sie mit der Formel leben, Herr Graf. Seit mindestens 100, 150 Jahren gibt es das, was Sie eben Optionalität im Bereich des Religiösen genannt haben. In entwickelten, modernen Gesellschaften kann das einzelne Individuum wählen. Es kann entscheiden darüber, wie es sich religiös orientieren mag. Aber gleichzeitig ist es sich bei dieser Entscheidung natürlich immer bewusst, dass aus den Möglichkeiten, aus denen es wählen kann, eine Wahl trifft, die letztlich kontingent ist. Und dieser Druck, der da entsteht und den man sehr schön in der modernen Literatur, der klassischen Moderne, und zwar in den größten Zeugnissen vom Mann ohne Eigenschaften bis zu den Schlafwandlern von Hermann Broch, dieser Druck lässt sich im Grunde genommen für das moderne Individuum nicht beseitigen. Und das ist die Problematik, die wir jetzt hier umkreisen, wenn wir über Privatisierung sprechen.
Das heißt, Herr Schnädelbach hat recht mit seiner Grundthese, dass moderne Individuen, weil eben sie sozusagen in der Schicksalsgemeinschaft der Moderne existieren, auch im Bereich des Religiösen Projekte machen. Entscheiden, Optionen treffen.
Ja, ich weiß nicht, ob das immer gleich sozusagen so eine Konsistenz annimmt, die man dann Projekt nennen kann. Also vielleicht ist Bricolage sowas anderes und das kann man dann auch vielleicht auswechseln, je nach Lebenssituation. Ich möchte aber dann wirklich auch eine Frage jetzt auch an den katholischen Theologen stellen. Es gibt ja diese Lehre von der Fides Implicita in der katholischen Kirche. Und das bedeutet ja, dass die Kirche Glaubensgüter hat, die das einzelne Individuum, wenn es nicht Theologe ist, gar nicht übersehen kann. Und das würde ja dann bedeuten, dass man dann, ja, dass man nicht exkommuniziert wird, wenn man von der einen oder der anderen Fides Implicita keinen Gebrauch macht, sondern dass da selber so eine Art, sage ich mal, Supermarkt von Glaubensangeboten vorliegt, den man sich bedienen kann. Und das, finde ich, wäre ja dann schon auch innerhalb einer Konfession so eine Sache dessen, also ein Beispiel dafür, was man die Optionalität des Glaubens nennen kann.
Jetzt bin ich etwas in einer schwierigen Rolle drin, nehme aber gerne etwas ironisch dazu Stellung. Da sieht man mal, wie flexibel der Katholizismus von Anfang an war, dass er diese Gnadenmöglichkeit ausgedacht hat. Ja. Also von daher würde ich dann auch gar nicht mehr sozusagen die beiden Konfessionen gegeneinander ausspielen, ja, sondern de facto der Katholizismus mit etwas Verzögerung, aber auch das wird sich durchsetzen, de facto realisieren beide das Prinzip, dass am Ende die Einzelnen entscheiden müssen. De facto ist das so. Ich hatte Ihnen noch ein schönes Zitat mitgebracht.
Gerne.
Von Schlegel. 1798 bereits.
Friedrich
Schlegel, genau, Athenäumsfragmente. Die Willkür des Dichters darf kein Gesetz über sich erleiden können. Können wir hier sozusagen in der unmittelbar nachkantischen Phase bereits Aufbrüche zu einer neuen, natürlich hochreflexiven Religiosität, auch Religionsproduktivität erkennen?
Ach, das passt ja ganz gut in unsere gegenwärtige Problemlage, ja, wo so viel über Zensur geredet wird und katholische Intellektuelle, die eine solche wieder zu fordern scheinen. Wenn hier vom Gesetz die Rede ist, metaphorisch natürlich, dann ist das natürlich, dann ist damit gemeint, dass es keine Schranken mehr gibt für die Dichtung, die sich setzt, beziehungsweise sie kann ausgreifen in Räume und in Bereiche, wo auch andere, wo andere intellektuelle Annäherungen nicht mehr hinreichen. Mhm. Das ist, denke ich, also mit impliziert in diesem Athenäumsfragment.
Und das
aber sie zielt noch was anderes.
Ja, das bedeutet doch, ich hatte den Begriff der Religionsproduktivität eingeführt. Bedeutet das denn, dass sozusagen moderne Religionsproduktivitäten sich auch neue Orte suchen? Hier die Kunstregion.
Ja. Ja, das haben wir ja mit Schleiermacher schon mit angesprochen auch. Kunstreligion ist natürlich ein gewisser Ersatz für das, was dann auf einmal weg ist, offensichtlich. Und mit dem immer noch bleibenden Bewusstsein, dass etwas fehlt. Also man sieht, dass die Romantik ist natürlich schon das erste große Laboratorium der Moderne, in der das alles durchgespielt wird. Auch die Frage, was könnte denn an die Stelle treten einer Religion, die bis ein, zwei Generationen davor noch selbstverständlicher Lebensbestandteil war, mit all dem, was etwa in dem Begriff Frömmigkeit impliziert war, von dem wir ausgegangen sind.
Herr Graf, darf ich die Frage nochmal an Sie zurückspielen? Was bedeutet, können Sie mit dem Begriff Ersatz etwas anfangen, Ersatzreligion?
Ich würde ganz gerne noch einen Satz zum Optionalen sagen. Wenn wir das sagen, da kann ich mich darauf verständigen, dann müssen wir aber einen Faktor in den Blick nehmen, der in aller Regel in Religionsdebatten, gerade in Deutschland, dramatisch vernachlässigt wird, nämlich den Faktor Recht. In dem Moment, wo Sie Religionsfreiheit institutionalisiert haben, sind sozusagen die Möglichkeiten des Optionalen deutlich größer geworden. Also Recht, ja, oder bestimmte rechtliche Regelungen. Um 1800 können Sie sonntags nicht in die Kirche gehen, aber Sie können noch nicht aus der Kirche austreten und so weiter. Und Konfessionswechsel ist etwas extrem juristisch Voraussetzungsreiches. Also den Faktor Recht in all dem, ja, mit in den Blick nehmen. Zweiter Punkt, jetzt gebe ich noch mal kurz den Historiker. Es ist ein großer Unterschied, ob ich über Religionsdiskurse um 1800 rede oder um Religionspraxis von bestimmten Gruppen, bürgerlichen Eliten oder einfachen Leuten und so weiter. Wir haben nie, und das ist doch ein Zeichen für die Relevanz des Themas, wir haben niemals so viele religionstheoretische intellektuelle Anstrengung erlebt wie zwischen 1780 und 1830. Ja. Ja? Hunderte von religionsphilosophischen Entwürfen, hunderte von innovativen Theologien, völliger Umbau der theologischen Sprachen. Beim Tode Kants gibt es bereits 6000 Publikationen protestantischer Theologen über die kantische Philosophie. Ja, insofern ist auch immer die Schleiermacher-Fixierung etwas Falsches. Ein breiter Religionsdiskurs. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen breiten Religionsdiskurs gibt, wenn es nicht sozusagen intellektuelle Neugier, auch kritische intellektuelle Neugier für Religion gibt. Und jetzt wiederholt Magnus Strietmann bitte kurz die Frage.
Ob Sie mit dem Begriff der Ersatzreligion etwas anfangen können. Also wir waren ja gerade in der Romantik, ich hatte dieses Schlegel-Zitat geboten. Also der Dichter, der beansprucht, herrschaftsfrei, wie man dann später sagen würde, sich in Kunst auszudrücken und durchaus damit auch den Anspruch erhoben hat, in einer neuen Weise, ja, soll ich sagen, Religion auszuprägen oder religiöse Existenzen im Medium der Kunst zu inszenieren. Meine Frage also, macht es eigentlich Sinn, aus Ihrer Perspektive zu unterscheiden zwischen Ersatzreligion und wahrer Religion? Und wenn ja, wie wäre das Kriterium?
Also, das Erste, was ich tun würde, Herr Schnädelbach mag es nicht, ich würde mir zunächst anschauen, wer wann, wie wo, mit welchen Interessen den Begriff Ersatzreligion verwendet. Also ich würde klassische Begriffs- und Diskursgeschichte machen und vermute mal, dass es eine polemische Bezeichnung von Klerikereliten ist, die was anderes abwerten wollen. Mag ist jetzt eine Hermeneutik des Verdachts, kann ja sein, dass es ganz anders ist. Und dann fällt mir ganz vieles ein, was in der Moderne als Ersatzreligion denunziert worden ist. Ja, die Kunst, der Sport und so weiter. Insofern ist der analytische Gehalt des Begriffs vielleicht überschaubar. Mhm.
Diese. Also er hat überhaupt keinen analytischen Gehalt.
Das haben Sie jetzt. Ja. Er tendiert gegen Null, ja, der analytische Gehalt des Begriffs.
Ja, ich frage nur deshalb nach, weil ja die Gefahr immer droht, dass man mit anderen Religionssoziologen überall, in all diesen Phänomenen bereits wieder Religion vermutet oder sozusagen gelebte Religiosität. Was ist denn dann das Kriterium?
Ja, wir können doch, wenn wir über Religion sprechen oder wenn wir über Religiosität sprechen, können wir uns doch nur an Selbstzeugnissen von Menschen orientieren. Und offenkundig gibt es sozusagen einen Bedarf, die Endlichkeit des eigenen Lebens in einen überindividuellen Sinnkonstruktzusammenhang einzuzeichnen. Und wo das passiert, würde ich zumindest von einem religiösen Interesse sprechen. Und bei manchen geschieht dies in den Sprachspielen, die ihnen religiöse Organisationen oder Institutionen anbieten. Und andere versuchen das auf eine sehr eigenständige Weise zu tun. Aber diese sehr eigenständige Weise fällt natürlich leichter, wenn ich sozusagen ein bildungsbürgerliches Genie bin und ganz unterschiedliche Sprachspiele spielen kann.
Mhm. Ja, also. Ja, Herr Schnellbach.
Jetzt bin ich erstaunlicherweise ganz einig mit Ihnen, Herr Graf. Also ich glaube, dass ein religiöser Mensch nie von sich selber sagen würde, ich habe eine Ersatzreligion. Also Ersatz ist ja immer das Zweitbeste oder das Drittbeste. Das ist wirklich aus der Beobachterperspektive geredet, wenn jemand von Ersatzreligion spricht. Und es ist völlig klar, das ist auch ganz richtig, was Sie sagen, dass da immer ein normativer Anspruch dahinter steht. Ich würde aber gerne jetzt an dieser Stelle noch einen weiteren Begriff, den man auch wieder historisch differenzieren muss, einbringen, nämlich den der Spiritualität. Also wir sind uns vielleicht darin einig, dass heute Religiosität vor allen Dingen auch als Spiritualität nachgefragt wird. Und ich verstehe zunächst mal, nein, ich möchte noch sagen, ich bin jetzt in einem Interview gefragt worden, ob ich sei doch Atheist und ob ich mir vorstellen könnte, dass im Atheismus auch Spiritualität vorkäme. Ich hab eigentlich keine gescheite Antwort gewusst und muss mir das eigentlich nochmal überlegen. Aber ich finde, das ist doch ein Punkt, über den wir auch sprechen wollen. Denn wenn von Wiederkehr der Religion gesprochen wird, und das haben auch einige zu ihrer Selbstberuhigung dann auch proklamiert, dann ist ja in der Tat das, was da nachgefragt wird, ja, Spiritualität, also eine bestimmte Erlebnisqualität, wie bei der Beerdigung vom Papst oder bei Kirchentagen oder bei Papstbesuchen oder wo auch immer. Und ich finde, das scheint mir dann nochmal von einem, ja, von Religiosität als moderner Form von Religion nochmal unterscheidbar zu sein, weil Spiritualität ja dann gar nicht mehr nur im Bereich sozusagen der etablierten Weltreligion aufgesucht wird, sondern auch ganz woanders, auch vor allen Dingen stelle mir das so vor, vor allen Dingen dann in Indien und so, wo kein Mensch Ahnung hat, was Hinduismus ist, aber dort glauben viele Leute, ganz besondere spirituelle Erlebnisse zu haben. Aha. Und dieses Interesse an Spiritualität, das kann ich in meiner eigenen Lebenszeit wirklich bekunden, das ist wirklich etwas Neues. Das hängt auch mit der Psychowelle zusammen. Aber wenn ich mir vorstelle, als ich in Frankfurt studierte und auch gearbeitet habe, ich wäre ausgelacht worden, wenn ich den jungen Leuten gesagt hätte, habt ihr dann keine spirituellen Bedürfnisse? Und da hätten die gesagt, haben sie ja noch nicht noch eine andere Frage.
Also das, sozusagen das Unbehagen an diesem Spiritualitätsboom ist ihr altes Frankfurter Erbe, wenn man das so sagen darf.
Wir haben gar nicht gesprochen, ich habe ein altes, aufgeklärtes Erbe. Ja.
Darf ich, aber vorher direkt dazu?
Ja, direkt dazu, ganz kurz nur, weil ich jetzt etwas verwirrt bin. Für den Glauben daran, dass es keinen Gott gibt, also das, was den Atheismus auszeichnet, für den Sie ja hier jetzt auch sprechen, haben Sie gesagt, die Grundlage ist das religiöse Unmusikalische, das Sie bei sich selbst finden.
Ich bin musikalisch, religiös musikalisch. Das würde für mich
immer. Aber wir hatten vorhin im Gespräch, hatten wir diese... dann würden Sie das für sich selbst nicht in Anspruch nehmen. Dann erübrigt sich das auch, weil das ist ja jetzt eine neue Umschreibung für das, was Sie Spiritualität nennen.
Herr Schnedelbach, darf ich nachfragen?
Oder ist da nochmal eine Differenz?
Darf ich an der Stelle doch nochmal nachfragen? Wo, bezogen auf was, würden Sie sich als religiös-musikalisch bezeichnen? Musikalisch bezogen auf die alten, klassischen Fragen der Religion, Gerechtigkeit? Oder meint jetzt religiös-musikalisch religiös, aber das meinen Sie ja gerade nicht.
Doch, das meine ich schon. Also erstens mal, ich würde niemals sagen, ich glaube, dass es Gott nicht gibt, sondern nur ich glaube nicht oder ich kann nicht glauben, dass es Gott gibt. Bei mir persönlich ist natürlich eine Verlustgeschichte der Hintergrund. Das ist vielleicht bei vielen anderen auch. Aber vielleicht ist das nicht die Regel. Nun, was hier musikalisch heißt, ist, ich kann nur von mir sagen, ich weiß, was religiöse Erfahrungen sind. Ein religiös unmusikalischer Mensch, wobei der Ausdruck mit dem unmusikalisch kommt von Max Weber. Das hat Habermas einfach übernommen. Ja, zitiert ihn dann. Also ein religiös unmusikalischer Mensch, der hat keine Ahnung, was eine religiöse Erfahrung ist. Und das würde ich gerade für mich nicht in Anspruch nehmen, sondern ich weiß, was religiöse Erfahrungen sind. Das sind solche Erfahrungen wie, dass wenn etwas gut gegangen ist, also gerade auch in meiner Kindheit, die Kriegserlebnisse, da möchte man sich hinterher irgendwie bedanken. Bei wem, weiß man nicht. Oder wenn es gut gegangen ist, genauso. Oder man möchte sich beklagen bei jemandem. Also das ist das mit dem, da fehlt etwas. Das ist aus meiner Perspektive der Grund, warum ich dieser Formulierung zustimme. Aber ich glaube, man kann aus sehr verschiedenen Motiven sagen, da fehlt etwas. Ja. Also das möchte ich noch einmal klarstellen, dass gerade wenn man sagt, ich glaube nicht, dass Gott existiert, und wenn man sogar auch Gründe dafür anführen kann oder sagen wir mal Motive, dass man deswegen kein Verständnis für Religion oder Religiosität haben muss.
Was mich noch mal zu einer Nachfrage bewegt, ist die Erlebnisdimension. Und ich setze jetzt aber nochmal anders an und mal nicht bei der Habermas-Debatte, sondern bei einer, die in Amerika geführt wird. Ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, ist das jüngste Buch von Thomas Nagel. Das heißt Secular Philosophy and the Religious Temperament. Also religiöses Temperament ist ungefähr das, würde ich annehmen, was Sie jetzt auch versucht haben zu umschreiben und was Nagel da ausführt. Aber und deshalb setze ich bei dem Erlebnis an, Nagel motiviert seine Argumentation für dieses religiöse Temperament mit einer Frage, einer ganz und gar rationalen Frage, die er Cosmic Question nennt. Also die Tatsache, müssen wir alle Teleologieüberlegungen, wie sie der naturalistisch basierte Atheismus fordert, über Bord werfen? Oder gibt es nicht doch so etwas, was das menschliche Individuum in der Schöpfung auszeichnet, zu denken an das, was ein Urgrund sein könnte, etc. Und das versucht er rational. und eben gerade nicht über die Erlebnisdimension einzuholen in dieser, was er Cosmic Question nennt.
Aber dann haben wir doch wieder das Problem, dass hier Spinozas Gott wiederholt wird, auch eine sozusagen rationale Form von Religiosität. Aber das, was Sie sozusagen auch als Verlusterfahrung in Ihrer religiösen Erfahrung beschreiben, nämlich der personale Gott, der sich auf die Geschichte beziehende Gott, wird wieder nicht gedacht.
Ja, also ich kenne nun das Buch von Nagel noch nicht, aber ich möchte doch sagen, dass solche Erfahrungen, wie ich sie angedeutet habe, dass man die auch anders deuten kann, ohne deswegen sozusagen einen theistischen Gottesglauben rehabilitieren zu müssen. Ja, also man kann sich, also ich habe zum Beispiel das, was mich mal sehr tief getroffen hat, war ein Zitat, das ich bei Freud gefunden habe, aus dem Danton von Büchner. Da sagt nämlich der Danton, wir werden schon nicht aus der Welt fallen, wir sind einmal drin. Und für mich, wenn ich das jetzt mal ganz persönlich sagen darf, wenn ich mal so eine kosmische Perspektive einnehmen darf, finde ich eigentlich den Gedanken des Schöpfergottes außerordentlich gefährlich. Weil das ja bedeutet, wenn der die Welt geschaffen hat, dann kann er auch wieder den Hahn zudrehen. Und der alte Gedanke sozusagen der Ewigkeit der Welt, den der Nietzsche auch nochmal versuchte, also das ist so ein Gedanke, der mir als religiös-musikalischem eigentlich besser gefällt. Also in einer Welt, wo alles immer wiederkehrt, da sind wir doch ganz gut aufgehoben. Und Freud nennt das selber ein kosmisches Gefühl. Also das halte ich auch für ein religiöses Gefühl, das möchte ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie weit man das rational auch buchstabieren kann.
Aber jetzt sind wir wieder natürlich an dem Punkt, was ist eigentlich Religiosität, was ist ein religiöses Gefühl? Nietzsches Gott, Nietzsches Welt der ewigen Wiederkunft hat sicherlich nichts mehr mit einem linearen Geschichtsbild zu tun, jüdisch-christlich. Ne? Was ist denn jetzt eigentlich Religiosität? Oder verhandeln wir doch alles, sozusagen alle Weltausdeutungen unter dem Begriff der sozusagen individuell erlebten Religiosität, und wenn man das dann noch sozusagen in ein System packt, ist es dann Religion. Herr Graf?
Ja, ich muss gerade mal erst einen Verwirrungszustand in meinem Kopf beenden, wenn jetzt auch noch der kluge Religionskritiker Freud mir sozusagen zum Garanten für Spiritualität erklärt wird, dann habe ich sozusagen ein bisschen intellektuellen Distanzierungsbedarf. Also ewige Wiederkunft hat ja auch ein Element der Langeweile in sich. Ja, wenn sich das alles wiederholt, ja, dann weiß man ja zumindest beim dritten Mal, wie die Welt weitergeht. Darin kann ich nicht so sozusagen wirklich so was Starkes, Sinnstiftendes erkennen. Ich fange nochmal bei dem Spiritualitätsbegriff an. Das ist ursprünglich ein Begriff, der aus dem katholischen Deutschland kommt und der dann über einen englischen Sprachgebrauch ins protestantische Deutschland eingewandert ist. Ob das wirklich zu viel Klarheit verholfen hat, darüber kann man nachdenken und auch streiten. Was Sie jetzt haben, ist, dass sozusagen alle möglichen Praktiken und alle möglichen Emotionen und die Steuerung von Emotionen und eine bestimmte Psychokultur und so weiter mit diesem Spiritualitätsbegriff assoziiert werden. Das hat bis zum Teil, bedient sich das christlicher Symbole, aber zum Teil müssen sie auch nur Teelichte kaufen, ja, und irgendwie das Licht ändern oder so. Insofern ist es ein extrem vager und diffuser Begriff, der in meinen Augen weder beschreibt, was sozusagen im Moment stattfindet, noch wirklich trennscharf genug ist, um zwischen unterschiedlichen Praktiken von Religion und Religiosität zu unterscheiden.
Es könnte sogar sein, dass der Begriff eigentlich nur einen gesellschaftlichen Zustand beschreibt, nämlich als Reaktionsmuster. Der Soziologe Bröckling hier in Freiburg sagt, das ist sozusagen die Kehrseite, dass Menschen in modernisierten Gesellschaften permanent unternehmerisch mit sich umgehen müssen. Also geht man am Wochenende hin und besucht entsprechende Spiritualitätskurse, um sich wieder fit für den Alltag zu bekommen. Eigentlich hätte ich mich gefreut, Herr Schnädelbach, wenn Sie doch noch mal Ihre alte Frankfurter Schule, es gibt kein wahres Leben, Er kann richtiges Leben im Falschen
wobei das noch Falsche, wieder erinnern. Wobei dann das Falsche mit V geschrieben wird. Ja. Also ich möchte noch mal zu dem Thema Spiritualität kommen. Also wir kämpfen immer so ein bisschen um die Begriffsgrenzen hier. Aber ich finde, wieder auch als Idealtyp, der zunächst einmal eine Orientierung anbietet, kann man doch Spiritualität auch unterscheiden von anderen Erlebnisqualitäten. Also ich meine, bei Wagner ist es ja so, da sollte das ästhetische Erlebnis zugleich ein spirituelles, wenn nicht sogar ein religiöses Erlebnis sein. Wir sind doch bereit, da zu unterscheiden. Also wenn jemand nach Pune fährt oder solche Sachen macht mit New Age und so, da kann ich nicht finden, dass es da um ästhetische Erlebnisqualitäten geht, sondern das kann man schon mal abgrenzen. Und es gibt noch andere. Insofern, die Frage ist ja nur, ob das eine richtige Beschreibung ist, zu sagen, dass vor allem die moderne Form von Spiritualität, wie sie auch nachgefragt wird, wie sie auch angeboten wird auf dem Markt, auf dem Religionsmarkt, ob das nicht tatsächlich ein immerhin unterscheidendes Kennzeichen, wenn auch nicht das Wesen moderner Religiosität ist.
Nur noch zwei Stichworte zu den großen Namen. Wagner, Nietzsche, Ästhetisches, das da relativ nah ans Religiöse rückt, kennt gegenüber der Tradition dann doch noch einen entscheidenden Unterschied, nämlich Erlösung findet da nicht statt.
Im Schein.
Also ich glaube, das müsste man zunächst mal festhalten, diesen Punkt. Und das Zweite, Nietzsche, der ja so gut wie alles kritisiert hat, aber ein paar Ausnahmen dann doch macht. Eine Ausnahme, Goethe. In gewisser Weise scheint mir in dieser Wiederkehr des ewig Gleichen natürlich schon noch so ein Rest goethezeitlichen Pantheismus mitzuschwingen, denn er selbst, Nietzsche, hat ja gedacht, diese Wiederkunftsgedanke ließe sich naturwissenschaftlich begründen, und das hat sich schon bei seinen Zeitgenossen natürlich als in gewisser Weise Lachnummer erwiesen.
Herr Graf, ich will Sie nicht völlig in Verwirrung stoßen, wo gerade schon der Name Freud fiel, aber ich würde jetzt doch gerne noch mal bei Nietzsche nachhaken. Nietzsche reagiert bereits. Ne? Ich hatte gerade gesagt, also die Erlösung feiert sich im Scheine, und bestimmte klassische Verbindungen mit dem Begriff Erlösung, Hoffnungen, sind weggefallen. Keine Erlösung vom Tod, keine Erlösung von Schuld, vielleicht sogar von Sünde. Und Nietzsche hat dies ausdrücklich sozusagen als neue Religiosität gedacht. Die Welt kann nur als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt werden. Eine klassische Formulierung aus der Frühzeit. Brauchen wir vielleicht doch, um etwas Orientierung auf diesem ganzen Markt der religiösen Auswucherungen zu bekommen, das ist ein wertender Begriff, ich weiß es, Kriterien, und müssen diese Kriterien vielleicht doch anthropologisch erhoben werden, immer wissend darum, dass da normativ etwas gesetzt wird, aber vielleicht können wir gar nicht anders als normativ setzen, um Religion von Religion, Religiosität von Religiosität zu unterscheiden?
Na gut, das ist eine spannende Frage. Meine These will ich kurz in drei Schritten entwickeln. Alle religionsklassifikatorischen Systeme, die wir kennen, haben immer auch normative Elemente beinhaltet. Also ich kann mir die Konstruktion der Hegelschen Religionsphilosophie anschauen und sehe, dass es da gute und weniger gute Religion gibt. Und insofern sollte man nachdenklich sein und sagen, auch die Beschreibungen von Religion, die wir in der Gegenwart entfalten, haben möglicherweise implizite normative Axiome, die wir uns nur nicht hinreichend genug machen. Zweiter Punkt, ich bin tief davon überzeugt, dass wir alle immer auch ganz stolz darauf sind, zwischen guter und weniger guter Religion unterscheiden zu können. Wir finden eine Religion, die Menschen dazu, oder wir finden eine Form von Religion, die Menschen dazu imstande setzt, andere Menschen umzubringen, nicht besonders gut. Wir wollen kulturell eingehegte, wir wollen zivilisierte Religion und so weiter. Insofern müssen wir einfach uns dazu verhalten, dass auch wir um Normativität im Reden über Religion nicht herumkommen. Und das ist dann sozusagen in meinen Augen der Punkt, wo es dann wirklich spannend wird. Mhm. Ich vermute aber, dass wir uns da ganz schnell verständigen können.
Sie ja,
ja, der dritte Punkt ist dann, dass wir sozusagen den Fehler, mit dem Fehler aufhören, zu sagen, die Ambivalenzen des Religiösen, die Abgründe, die religiöses Bewusstsein immer auch eröffnet, sozusagen auf eine bestimmte Religion zu adressieren, also zu sagen, wir wissen, dass der Islam gewalttätig ist, und nicht zu sehen, dass wir solche Phänomene auch aus der Christentumsgeschichte, auch aus dem gegenwärtigen Christentum kennen und aus allen anderen Religionen auch. Und dass es höchstens eine deutsche Illusion ist, zu meinen, dass beispielsweise der Buddhismus eine besonders friedliche Religion sei. Und jetzt könnten wir noch über die Asman-These eines Zusammenhangs von Monotheismus und Religionsgewalt reden. Die halte ich auch für falsch. Aber wir kommen dann sozusagen in Ordnungssysteme. Ja, und das ist natürlich in dem Maße, in dem die Vielgestaltigkeit und Vielfältigkeit des Religiösen bewusst geworden ist. Also seit dem 15., seit dem 16. Jahrhundert haben alle mit Kultur befassten Deutungsangebote immer solche Ordnungssystemen entworfen, meistens teleologisch konstruiert, aber davon zehren wir noch immer.
Das heißt, das ist auch als ein heftiges Plädoyer für Reflexivität, Diskursivität in Religionssystemen zu interpretieren. Ja.
Da stimme ich Ihnen ganz zu, Herr Graf. Also das Entscheidende, um es nochmal auf den Punkt zu bringen und am Anfang Ihres letzten Statements anzufangen, die Sphärentrennung von Wissenschaft und Glaube, von Religiosität und auf der einen Seite und der Frage nach wahr und falsch, die, sagen wir mal, uninteressanteren Debatten über Religion und Atheismus, die ist auf solchen Podien immer relativ leicht herzustellen. Interessant wird es dort, wenn es um das Innere der Religion geht und mal fragt, ja, wie sieht es denn mit der normativen Verfasstheit aus, wenn ich argumentiere für eine dieser Religionen.
Ja, da möchte ich einen Punkt anschließen und hätte sehr gern, wenn die beiden Mitdiskutanten dazu etwas sagten. Also ich habe die Vorstellung, dass, wenn die Modernisierungstheorie richtig ist, der zufolge wir mit Luhmann in einer funktional differenzierten Gesellschaft leben, man kann das auch mit Max Weber sozusagen als durchgängige Autonomisierung und Ausdifferenzierung und Autonomisierung von Weltbildern und Lebensformen sehen. Also das ist ja der Weg der europäischen Modernisierung nach Max Weber gewesen. Dann bedeutet das ja, dass die moderne Gesellschaft dezentriert ist. Also Religion ist nur noch ein kulturelles Teilsystem, das aber nicht mehr den Anspruch erheben kann, sozusagen steuernd für das ganze System der Kultur zu sein. Nun kann man natürlich zeigen, dass das nie wirklich der Fall war, aber es ist doch sozusagen immer ein Anspruch gewesen, gegen den sich die autonomisierenden Kulturbereiche wie die Kunst, die Literatur immer erstmal wehren mussten. Wenn das richtig ist, scheint mir daraus die Konsequenz zu ziehen, dass für das moderne Individuum es selber sehr unwahrscheinlich ist, dass die Religion auch sein eigenes Lebenszentrum ist. Sondern Religion ist dann ein Teilbereich der Kultur, an dem man jeweils sonntags oder wann auch immer teilnehmen kann. Dann lebt man in anderen Bereichen, wo das überhaupt keine Rolle spielt, zum Beispiel etwa im Recht und so weiter und so fort. Also die Frage ist, aber das hätte ich jetzt gerne auch noch eine Bemerkung dazu gehört, ob es nicht richtig ist, dass für die Religiosität in der Moderne sozusagen dieses Fraktioniertsein des Individuums eigentlich das Kennzeichen und vielleicht auch das Problem ist. Also wenn man wirklich mal ein paar Tage in einem Kloster gelebt hat, dann hat man noch die Vorstellung von dem, was einmal sozusagen zentral für das Individuum in einer solchen Lebensform war. Und das ist ja nun, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich geworden. Und vielleicht sollte man von da aus dann auch nochmal die Frage der Wiederkehr der Religion diskutieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in den westlichen pluralisierten, individualisierten Kulturen die Religion jemals wieder eine solche zentrale Steuerungsfunktion einnehmen kann. Und das bedeutet dann auch, dass es eben immer unwahrscheinlicher wird, jetzt wiederhole ich mich, dass auch das Individuum sozusagen radikal aus seinem Glauben leben kann.
Aber direkt sofort dazu, aber wenn ich das mal teile, ne, bedeutet das vielleicht, dass die Unschärfe, mit der Religiositätsbegriff gebraucht wird, der Religionsbegriff gebraucht wird, auch der Spiritualitätsbegriff gebraucht wird. Menschen sich als spirituell bezeichnen, aber das nicht ausweisen. Ist das bereits eine Reaktion auf die heimliche Erfahrung dieses Fraktioniertseins? Und geht das eigentlich für religiöse Menschen?
Herr Stritt, da, darauf kann, möchte ich jetzt nicht sofort antworten, sondern noch mal ganz kurz auf Herrn Schnedelbach reagieren. Wenn die systemtheoretische Beschreibung, die Sie eben geliefert haben, wiederum ausgehend vom Individuum mit der Privatisierung, was wir zuvor hatten, all das vorausgesetzt, wenn die zutrifft, ich glaube, dass sie zutrifft, dann ist es doch die Beschreibung eines Zwanges, der dem jedes Individuum unterliegt, ein gewisses Rollenmanagement treiben zu müssen, weil es eben in verschiedenen Systembereichen gleichzeitig zu agieren hat. Ein solches Rollenmanagement setzt ja doch auch ein gewisses Zentrum voraus für das Individuum. Und jetzt alle Optionalitätsfragen und so weiter abgehakt, warum kann das nicht die Religion sein?
Das weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht, aber vielleicht weiß es.
Also die Luhmannsche Theorie funktionaler Differenzierung hat nach Luhmanns Selbstbeschreibungen ein systemisches Problem, dass sie eine Sprache braucht, um jenseits der funktionalen Differenzierung zumindest momentan noch die Idee einer Einheit der Gesellschaft denken zu können. Und dazu spielen natürlich für bestimmte Akteure religiöse Sprachen eine wichtige Rolle, weil Religion auch immer eine Integrations- und Einheitssemantik zur Verfügung stellt. Ja, der eine Gott und so weiter. Aber ich will noch mal auf was anderes hinaus. Und jetzt genau, Herr Schnedelbach, noch mal an diesen Punkt, wie das mit dem philosophischen begriffsinteressierten Menschen bin, das bin ich auch. Ja? Aber Begriffe ohne Anschauung und Anschauung, das kennen wir doch. Ja? Was Sie gesagt haben, stimmt doch überhaupt nicht beispielsweise für die amerikanische Gesellschaft. Denn dort erleben wir, dass es extrem viele Akteure gibt, die zumindest im öffentlichen Diskurs in Anspruch nehmen, dass für sie unabhängig und trotz Markt und so weiter und radikalem Markt die religiöse Orientierung, das für sie individuell oder subjektiv alles Entscheidende und Integrierende ist. 35% aller amerikanischen Religionslehrer, Biologielehrer, die ein akademisches Diplom haben, sind Kreationisten. Insofern ist Ihre Beschreibung, dass das nicht mehr geht, empirisch gesehen eine schwierige Bereitschaft. Es gibt überraschend viele Menschen in modernen Gesellschaften, die subjektiv sehr wohl davon überzeugt sind, dass Religion das für sie der für sie entscheidende Weg ist, um so etwas wie ein zentriertes, integriertes Leben führen zu können. Und bei allen Debatten über die vielen Iche und Selbste, die jeder von uns sein kann, diese Debatten setzen ja immer voraus, dass wir jedenfalls Schizophrenie auch begrenzen können, also ein Restelement von Einheit des Subjekts brauchen sie. Und es kann sicherlich auf ganz anderen Wegen erzielt werden, als nur auf religiösen Wegen. Aber ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, auch in diesem Lande, für die Religion dabei eine wichtige Rolle spielt.
Aber Herr Graf, Herr Vollert wollte meine Frage gerade nicht beantworten und die Zeit neigt sich schon etwas dem Ende zu. Vielleicht frage ich Sie doch noch mal, könnte es denn tatsächlich sein, dass ein Mensch nicht ohne diese zentrierende Perspektive auskommt und dann tatsächlich Religion zur zentrierenden Perspektive wird, Kreationismus? Man denkt jedenfalls, man sei Kreationist, auch wenn das im Alltag dann wieder keine Rolle spielt. Oder aber man sagt, man sei religiös, aber lässt das so vage, so unbestimmt, dass es auch gar keine Bedeutung hat. Dritte Möglichkeit, das wird reflexiv und der entscheidende Kirchenvater der Gegenwart ist Goethe. Pantheismus, wenn es reflexiver wird, Spinoza, Hegel macht keiner mehr. Könnte das sein?
Ja, die Wirkungsgeschichte Spinozas gerade in der christlichen Theologie ist eine sehr große. Also wenn Sie sich um 1800 das Spektrum von Leuten auf theologischen Lehrstühlen anschauen, würde ich mal sagen, 80% von denen sind Panentheisten. Also die haben jedenfalls sozusagen spinozistische Vorstellungen, um da ihre Theologie zu konstruieren. Insofern ist auch dieser diese harte kognitive Entgegensetzung sozusagen von alten theistischen Gott, ja, und spinozistischer Vorstellung zwar wichtig, um unterscheiden zu können, aber sie ist nicht sozusagen hilfreich, um zu sagen, das eine ist das Christliche und das andere ist es nicht.
Ja, da bin ich aber nicht ganz sicher, weil auf jeden Fall eines kann man bezogen auf den Gott Spinozas sagen. Der Gott Spinozas rettet nicht. Und das will Spinoza auch nicht mehr denken. Ne? Also, und zudem kann man dann in diesem expliziten Sinn auch nicht mehr beten. Das würde ich in der Tat auch sagen, ja.
Mehr oder weniger explizit haben Sie ja doch den Literaturwissenschaftler jetzt angesprochen. Ja. Er stritt mit dem Kirchenvater Goethe. Also wir könnten jetzt ohne Probleme nochmal anderthalb Stunden anschließen, allein was den Goethe-Kult des 19. Jahrhunderts angeht. Der ist natürlich ein panentheistischer. Und er trägt sehr lange, er trägt auch bis in die ganz großen Unternehmen der Goethe-Ausgaben und der Briefe und so weiter und so fort. Aber, und das wäre jetzt der etwas ketzerische Abgesang auf diesen Kult am Ende des 19. Jahrhunderts, ist man durch und durch enttäuscht von diesem Pantheismus. Und dann beginnt genau die Suche nach der einzigen Wahrheit und unter den 25, die das Individuum zur Auswahl hat, beginnt das, was wir vorhin unter dem Stichwort Optionalität diskutiert haben. Es hält ja nicht, dieser Kult. Er hält nicht, was er für 2-3 Generationen verspricht.
Ja, ich wollte noch mal zurück zu dem Thema Amerika. Also ich glaube, das ist kein Gegenargument, was Sie angeführt haben. Denn die Modernisierung in Amerika, in den Vereinigten Staaten, ist ja etwas anders gelaufen als in Europa. Und zwar ist ja da die Religion von vornherein, vor allen Dingen in der Institution der Kirchengemeinde, ganz wesentlich identitätsbildend für die lokalen Gemeinschaften gewesen. Und ich denke, also ich will jetzt nicht mit persönlichen Erfahrungen kommen, aber der Punkt scheint mir zu sein, dass das da nicht so sehr verschieden ist von dem, was wir hier erleben. Ich würde das nicht als Beweis dafür nehmen, dass so viele, über 90% der amerikanischen Bürger sagen, ja, sie glauben an Gott oder sie sind religiös, dass das in ihrem Leben wirklich die Rolle spielt, die damit eigentlich verbunden sein müsste, wenn das wirklich die Zentrierung ihres Lebens ist. Und wenn man sich mal anguckt, wie eine normale Kirchengemeinde in den Vereinigten Staaten läuft, da gibt es eigentlich an spirituellen Erfahrungen, gibt es eigentlich nur diesen Gottesdienst am Sonntagmorgen und das andere ist Social Life. Und dann zu sagen, ich bin Atheist, bedeutet ja, ich falle aus dieser Welt heraus. Also, die haben ja keine Vereine wie wir und so weiter. Also Sie wissen das ja alles besser als ich, aber ich möchte nur behaupten, dass gegen diese Dezentrierungsthese, die dann auch Individuen betrifft, dass die dadurch durch die Vereinigten Staaten nicht widerlegt ist.
Wir haben 9:40, fast anderthalb Stunden. Der US-amerikanische Kontext ist ein großer Kontext, den werden wir wieso nicht mehr erschöpfend behandeln heute. Mein Vorschlag ist, dass Sie drei noch ein kurzes Statement geben können, aber ganz, ganz kurz, eine Minute höchstens. Höchstens zur Frage, was kehrt denn jetzt wieder? Und als Moderator habe ich dann das Glück, das letzte Wort und die Entscheidung zu haben, was wiederkehrt. Herr Vollhardt?
Also ich fange
freiwillig an. Herr Schnädelbach fängt an.
Also ich glaube, dass die Wiederkehr der Religion vor allen Dingen ein Thema ein publizistisches Phänomen ist. Das ist besonders durch die Medien gepusht worden und es haben sich viele, ja, auch Intellektuelle und Autoren daran gehängt, denen es offenbar, denen es nicht möglich ist oder die es psychisch nicht ertragen können, sich vorzustellen, dass es mal Schluss sei mit der Religion. Ich möchte das wirklich so polemisch überspitzen, denn man kann sich ja wirklich fragen, wo findet denn die Wiederkehr der Religion noch statt, abgesehen von den großen Religionsunterhaltungsevents, von denen wir ja auch gesprochen haben.
Eine Minute, ja, vielleicht 45 Sekunden. Ich glaube, im öffentlichen Raum und in der Wahrnehmung kehren tatsächlich Phänomene des Religiösen zurück, im Sinne dieser optionalen Suche, die wir ja mehrfach besprochen haben, zu beschreiben wären. Die Amtskirchen, glaube ich, werden kleiner.
Herr Graf?
Ja, zur Schnädelbachschen These, dass wir sozusagen ein Medienphänomen Religion haben, aber es geht darin nicht auf. Was wir doch erlebt haben, ist, dass sich die religiöse Landschaft in allen europäischen Gesellschaften signifikant verändert hat, dadurch, dass wir zu Migrationsgesellschaften geworden sind, die auch die Einwanderung oder die Rückkehr ganz unterschiedlicher Formen des Islam nach Europa bedeuten. Das hat sozusagen religiöse Sensibilität geschärft. Wir haben zum Zweiten gewalttätige Religion erlebt, die Nachdenken über Religion erzwingt. Und wir haben zum Dritten erlebt, dass es außerhalb Europas stark politisierte Religionen gibt, Stichwort iranische Revolution und so weiter. Und das führt natürlich dazu, es kann doch gar nicht anders sein, dass Religion wieder zu einem Gegenstand öffentlicher Debatte wird. Und mit einer gewissen Zeitverzögerung kommt das dann auch im Wissenschaftssystem an. Und dann wird plötzlich ein Max-Planck-Institut dafür gegründet. Und dann wird plötzlich sozusagen ein Exzellenzcluster Religion und Politik eingerichtet und so weiter. Also mit einer gewissen Verzögerung hat dann auch das Wissenschaftssystem verarbeitet, dass Religion was Wichtiges ist, noch immer was Wichtiges ist. Aber deshalb ist die Rückkehrformel natürlich falsch, obwohl ich selbst ein Buch geschrieben habe, weil sie nie weg war. Sie ist nur anders jetzt öffentlich präsent.
Und selbst wenn das Wissenschaftssystem mit Verspätung reagiert, ich glaube, Wissenschaftssysteme reagieren immer bezogen auf solche Phänomene verspätet, könnte es ja auch noch sein, selbst wenn sie selber nicht religiös sind, dass sie reale Phänomene besprechen. Und von daher meine ich, lohnt es sich, diese Debatten auch weiter zu führen. Bevor ich noch zwei Ankündigungen mache, zunächst einmal Ihnen dreien ganz herzlichen Dank für das Kommen und für das engagierte Diskutieren.
Dann zwei technische Anmerkungen. Wir haben gefilmt, wie Sie beobachtet haben, und werden als Podcast das Ganze, wir hoffen mal, dass es technisch jetzt auch funktioniert hat, Ihnen beiden auch vielen Dank, in einigen Tagen, in einiger Zeit einstellen. Sie können das unter der sichtbaren Adresse entsprechend sehen. In aufbereiteter Form wird die Diskussion neben begleitenden Essays dann einige Zeit später auch publiziert werden. Aber da bitte ich um Verständnis, dass wir das zwar zeitnah probieren werden, aber sicherlich da auch etwas Zeit für brauchen. Das ist die zweite Ankündigung. Und die dritte, ich möchte das Thema noch nicht nennen, aber der Termin steht. Am 28. November findet das nächste Freiburger Religionsgespräch statt. Eine Referentin diesmal und ein Referent sind bereits fest fixiert und wir werden das dann entsprechend fortführen. Ihnen allen vielen Dank fürs Hiersein. Bis demnächst.